ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum alle 14 Tage stattfindenden Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und aus den Tiefen Brandenburgs uns wie immer zugeschaltet Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus. Hallo Anja.
Hallo Malte, grüß dich.
Und dann haben wir heute wieder hohen Besuch. Zum einen wird der Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes von Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst, vorbeischauen. Und schon da ist und auch bleibt eine ganze Zeit lang, ist Carsten Schneider, der Staatsminister im Bundeskanzleramt, Ostbeauftragte der Bundesregierung. Hallo Herr Schneider.
Ich grüße Sie, hallo.
Lass uns am Anfang nochmal kurz auf unsere letzte Folge von vor 10 Tagen schauen. Direkt nach der Europawahl, nach den Kommunalwahlen, da hat es hier kräftig im Karton gerappelt. Die Folge hat nämlich ziemlich polarisiert.
Ja, naja, ich glaube, das lag ein bisschen am Titel, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hat die Leute aufgeregt, hat sich der Osten verwählt. Ist natürlich, war wahrscheinlich netter gemeint, als es dann darüber gekommen ist, oder?
Oh ja, das kann man alles nochmal nachhören, wie alle unsere Folgen, unter anderem in der ARD-Audiothek. Nur kurz zur Erinnerung, bei der Europawahl hatten AfD und BSW überall im Osten eine Mehrheit der Stimmen bekommen. Die Populisten waren also erfolgreicher als die etablierten Demokraten von CDU, SPD, FDP, Grünen und Linken zusammen. Was mich dann eben zu der pointierten Frage gebracht hat, hat sich der Osten möglicherweise verwählt? Dazu hat uns Herr Student zum Beispiel geschrieben. Hallo, ich wohne seit 2002 in London, aber MDR Aktuell ist mein ständiger Begleiter und Anker in meine Freiberger Heimat. Nach dem Wahlausgang bin ich ziemlich depressiv gewesen. Ihr Podcast hat mich dann wieder aufgepäppelt, nicht weil ich irgendwelche Antworten bekommen habe, sondern weil es zeigt, dass andere Menschen mit mehr Politikverständnis als ich sich die gleichen Fragen stellen. Ganz anders die Reaktion eines Kollegen aus Leipzig, der für einen großen deutschen Privatsender arbeitet. Der schrieb ähnlich pointiert: Ich mag Ihren Podcast Wahlkreis Ost sehr, heute habe ich mich aber sehr geärgert. Hat sich der Osten verwählt, ist eine wirklich dumme, populistische Parole als Frage verkleidet. Erinnert so ein bisschen an, die Regierung sollte sich ein neues Volk suchen. Und dann kommt am Ende der Quasi-Kolonialist, der den tumpen Eingeborenen die in Anführungszeichen richtige Wahl erklärt. Ganz ähnlich Herr Kühn, und dann machen wir auch einen Punkt. Mit solchen Überschriften, schreibt Herr Kühn, entmündigen Sie einen ganzen Landstrich, unterstellen Dummheit oder Schusseligkeit, dafür ist das Thema aber zu ernst. Niemand hat sich verwählt, es ist leider eine bewusste Entscheidung und das macht es so schlimm. Carsten Schneider, aus Ihrer Sicht, der Ostbeauftragte, hat Herr Kühn recht? War das am 9. Juni eine bewusste Entscheidung, diese Mehrheit gegen die etablierten Parteien?
Na, zunächst einmal funktioniert die Demokratie. Wir haben Zuwächse in der Wahlbeteiligung. Ich habe mir das auch für Sachsen nochmal genau angeguckt. In Teilen 10, 12, 13% höher, auch in den bei den Kommunalwahlen, die ja parallel stattgefunden haben. Das heißt, mir oft vorgeworfene These, der Osten wäre nicht demokratisch, stimmt nicht. Er wählt nur sehr vielfältig und manchmal sehr unterschiedlich. Und das war eine Europawahl, bei der wir es mit einer Terrainerweiterung der Rechtsextremisten zu tun haben, und zwar europaweit, aber auch und natürlich auch in Deutschland, auch in Ostdeutschland, ausgehend von einem höheren Niveau. Und dann gab es dazu noch eine umverteilungspolitische Partei, die ja links in dem Punkt ist, aber ansonsten für sehr national abgeschottet, konservativ, keine Veränderung. In der Fiktion einer Partei, nämlich von Sarah Wagenknecht, die dann dort auch nochmal ziemlich viele Stimmen bekommen hat. Jedenfalls mehr, als ich geglaubt hätte, ob des Organisationsgrades hin. Und das hat mich schon eine Woche gekostet, bis ich das verarbeitet habe.
Jetzt kommt ja der nächste Schlag. Wenn man sich die jüngste Umfrage von Infratest DIMAP aus ihrer Heimat Thüringen anschaut, die Björn Höcke AfD bei 28, das BSW bei 21%, da sind wir wieder zusammen bei fast 50%. Da müssen doch eigentlich alle Alarmglocken schildern inzwischen, oder?
Ja, natürlich. Ich kenne ja die Entwicklung des Landes und ich kenne die handelnden Akteure bei der AfD in so einem Land, wo die regieren würden. Das steht nicht an, aber das wäre nicht meins. Und bei der Wagenknecht-Truppe ist man gar nicht sicher, was da eigentlich rauskommt, also inhaltlich und auch wie stabil die denn tatsächlich wären von denen, die da vielleicht in den Landtag kämen. Also das macht mich, das führt schon zu einer, das konsterniert mich, ne? Also wenn ich weiß, wie viele andere sich da kommunalpolitisch 30 Jahre wirklich die Freizeit hingegeben haben und die Städte und Gemeinden auch nach vorne gebracht haben und die dann jetzt nicht gewählt wurden aufgrund so einen Trends, das kann ich sagen, dass mich das unbeeindruckt ließe.
Ich habe genau zugehört. Sie haben ja auch gesagt, das hat mich jetzt eine Woche beschäftigt und so. Also Sie sind ja eher so einer von der ruhigen Sorte, ja. Also es scheint Sie ja doch, ich will nicht zu nahe treten, aber doch irgendwie auch fast persönlich schon getroffen zu haben, weil Sie es ja auch sagen, also andere haben sich da irgendwie 35 Jahre reingehängt oder weniger, aber Jahre. Und jetzt kommt da zum Beispiel das BSW und kassiert da die Stimmen für eine völlige Blackbox. Ja, das muss ich auch sagen, ich habe gerade dazu sehr ausführlich recherchiert und kann Ihnen da nur zustimmen. Das ist eine geschlossene, führerinnenzentrierte Partei, die auch durchaus, wo es auch ein bisschen nach Nase und Verbindlichkeit geht und Inhalte eher schwach. Ja, also, ja. Aber trotzdem, es gibt ja nach Wahlen immer wunderbar diese ARD-Grafiken und da war ja auch eine Grafik, wie wichtig ist Ihnen eigentlich bei der Europawahl der Bundesregierung? Ja, Sie sitzen ja im Kanzleramt als Ostbeauftragter, einen Denkzettel verpassen. Und da waren es, also ich habe es jetzt nicht ganz parat, aber es waren unglaublich viele, ich glaube 65%. Ja, also das war so eine Grafik, wo ich dachte, die Unzufriedenheit ist ja wirklich offensichtlich mit Händen zu greifen. Also wenn man sozusagen eine, gerade bei der AfD, nachweislich rechtsextreme Partei wählt, um einen Denkzettel zu verpassen, dann wird es echt schwierig in diesem Land. Können Sie uns da vielleicht mal ein bisschen noch einen kleinen Einblick geben, was Sie denn so darüber denken oder was sich da im Kanzleramt abspielt, wie Sie darüber reden?
Ich kann Ihnen nur sagen, was ich darüber denke. Und ich habe dazu erstmal eine Woche nichts gesagt, weil ich das auch auf mich erstmal sortieren wollte und habe mit vielen Leuten gesprochen im Land und mir da ein Bild verschafft. Bei der Frage BSW, also Wagenknecht, das ist sehr stark aus meiner Sicht getrieben von der Polarisierung Krieg und Frieden, die sie ja auch in diesen Plakaten so gemacht hat. Und die Leute, die Frieden wollen, ist ganz naiv, also nicht naiv, aber
wer nicht, ja.
Ja, so, ich bin auch nicht für einen Krieg, ja. Differenziert halt nicht durchkommen, sondern wirklich Tränen in den Augen, ich habe für den Frieden gestimmt und dann fragt man sich so.
Das war ja genau die Frage. Krieg oder Frieden, Sie haben die Wahl, als ob ich das auf meinem Europawahlstimmzettel hätte entscheiden können. Hätte ich ja gerne gemacht.
Ja, aber ich glaube, die Leute wollten sich Gehör verschaffen. Und Gehör verschaffen hat auch ein bisschen was mit der öffentlichen Diskussion und auch der veröffentlichten Diskussion in Deutschland zu dem Thema Ukraine, Russland zu tun. Und die braucht ja nur in die Koalition zu gucken, wenn Sie da die Frau Strack-Zimmermann gehört haben oder auch Herrn Hofreiter, mit welcher Vehemenz Sie Waffendiskussionen geführt haben, obwohl Sie mal simpel gesagt das gar nicht zu entscheiden hatten und auch nicht die relevanten Akteure waren. Trotzdem ist in der Bevölkerung der Eindruck entstanden, es ginge nur darum und um nichts anderes. Und man wird als Sozialdemokrat dann dort natürlich mit gesehen, weil es ja eine Regierung ist. Und das haben die Akzente für viele Menschen, glaube ich, gefehlt, die gesagt haben, wir wollen aber nicht nur über diese Frage reden, sondern auch zum Ausdruck bringen, dass wir eigentlich Ruhe haben wollen. Das glaube ich, ist, auch wenn ich das so sagen darf, auch in der veröffentlichten, das meint mediale Diskussion, gibt ja kaum einen Journalisten, der geschrieben hat, dass nicht die Taurus geliefert werden müsste oder sowas. Und das, glaube ich, ist diese Einseitigkeit, die wir auch bei Corona hatten, die viele dann dazu sagen, drängt und sagt, ach, ich mache da mein Kreuz, da wo es eindeutig ist. Vielleicht mache ich es mir auch zu einfach, aber das ist so meine Beobachtung.
Ich wollte gerade fragen, sind wir jetzt schuld?
Ich glaube, dass die mediale Diskussion in Deutschland zu einseitig ist, ja, das glaube ich. Und dann oftmals auch herdentriebsmäßig und zu wenig Querstimmen mit drin sind. Und ich meine, ich habe meine politische Auffassung, die hatte ich auch, als ich noch nicht Abgeordneter war. Und ich will eigentlich informiert werden und nicht in eine Richtung getrieben werden. Auch die Differenzierung zwischen, wer hat hier wirklich was zu sagen und wer ist die schrillste Stimme. Dann läuft es doch, dass die schrillste Stimme genommen wird und in der Einordnung ein bisschen dann letztendlich fehlt. Aber das ist nur ein kleiner, klitzekleiner Aspekt.
Ja, dazu würde ich gern ganz kurz noch was sagen. Also ich bin, Außenpolitik ist nicht mein Beritt, aber so in Teilen stimme ich Ihnen zu, weil ich das auch kenne aus Redaktionen, dass es sozusagen Leute gibt, die die sprechen im Namen der Angegriffenen, ne? Was will man dazu schon sagen? Also was kann man dagegen jetzt wirklich Gutes sagen. Das sind einfach Leute, denen geht gerade das Licht aus da, ja.
Ja, ja.
Aber ich muss auch mal dagegen halten, weil zum Beispiel gerade aus der SPD, der Sie angehören, gibt es ja doch mannigfache Stimmen, die das anders bewerten oder zumindest, was Sie haben jetzt gerade Querstimmen gesagt, hübsches Wort, merke ich mir. Also zum Beispiel Ihr Fraktionsvorsitzender, Herr Mützenich, gehört dazu und das wird ja auch abgebildet. Das ist ja nicht so, dass da sozusagen ein Hupsi, den rufen wir nicht an oder so, ganz im Gegenteil. Also das finde ich nicht, dass da sozusagen ein großes Schweigen herrscht, würde ich jetzt so echt nicht sehen. Nee.
Also nur wenn Sie sich die Zeitung, ich lese ja viele Zeitungen und ich gucke mir auch Nachrichtensendungen etc. an, das war bei Corona ähnlich. Die veröffentlichte Meinung war ziemlich eindeutig, ich würde sagen 95%. Und das hat sich nicht gedeckt mit dem in der Bevölkerung. Und dann gerade, ich vermute, es ist dann gerade im Osten dann so mit der Erfahrung der DDR und dem angeblichen zwischen den Zeilen lesen, dass die Leute dann skeptisch werden, wie sie auch als Martin Schulz 100% in der geheimen Abstimmung als Kanzlerkandidat bekommen hat. Der Taxifahrer mir sagte, da stimmt doch was nicht. Also das gefällt mir gar nicht. Das ist mir suspekt. Ich glaube, das ist ein wir reden ja hier über Nuancen. Es sind viele verschiedene, die ein Bild geben. Und ich wollte das auch nicht nur darauf beziehen, aber das ist so ein Aspekt, wo sich dann so ein Widerstandsgeist, so ein scheinbarer deckt und so ungefähr, das haben die im Westen, die glauben da alles, im Osten, wir sind so ein bisschen schlauer, wir lassen uns da nicht einlullen. Das merke ich, dass das doch mir begegnet, dass dann eben willkürlich, wenn ich Infostände mache in der Straße etc., mit normalen Leuten, die ich auch schon kenne oder wo ich ein gutes Gefühl habe, dass die eigentlich in Ordnung sind, und dann irritiert mich das schon.
Das ja, da gebe ich Ihnen recht. Warte mal, da muss ich ganz kurz noch rein als Ostdeutsche zu einem Ostdeutschen. Ich habe dieses Gefühl auch öfter, dass man so eine, also als gelernte Ostdeutsche so ein bisschen so ein sehr, sehr feines Gefühl hat, für wenn immer nur alles in eine Richtung geht, ja, dann wird man mucksch und wie ich finde auch zu Recht, weil das alles hat mehrere Seiten, ja. Und ich glaube auch, dass Ostdeutsche da ein bisschen empfindlicher sind. Dieses, also das Gefühl, das kann ich jetzt auch empirisch sagen, das geht mir genauso. Und das Problem ist nur, das finde ich, dass das jetzt langsam so eine Kurve nimmt, langsam, in der es so eine Täter-Opfer-Umkehr gibt, ja. Also die Ukraine ist von Moskau angegriffen worden. Russland hat der Ukraine die Gebiete gestohlen und jetzt plötzlich, also wie gesagt, ich bin gerade, habe mir jetzt wirklich wochenlang Sarah Wagenknechts auch Kanal angeguckt, auf dem sie da alles Mögliche erzählt jeden Tag. Jetzt ist der Kriegstreiber. Also das sind einfach Sachen, die Regierung wenig entgegenzusetzen, finde ich. Und das, und Sie sind ja Teil dieser Regierung, und das stört mich auch, weil das hat so eine Haltung, wir wissen es einfach besser, redet ihr nur. Und während sich die Meinungen wirklich grundsätzlich verändern, die Haltung, auch die Solidarität gegenüber einem angegriffenen Land, ja, und seinen Bürgerinnen und Bürgern, finde ich gerade echt schwierig. Also da ist mir das alles ein bisschen still aus Berlin. Was sagen Sie dazu?
Also wir haben den Präsidenten Zelensky erst vorige Woche in den Bundestag eingeladen und ihm die größte Bühne, die es national gibt, gegeben. Und er hat eine ganz breite Unterstützung des Bundestages bekommen, abgesehen von drei versprengten AfD-Abgeordneten, die noch da waren, und vom BSW niemand. Ne? Also auch da die Verrohung der Sitten, der parlamentarischen Sitten, das ist schon antidemokratisch, weil das Parlament ist der Ort der Debatte, und deswegen ist mir diese Truppe von Wagenknecht auch sehr suspekt, zumal es auch diesen Führerinnenkult dort gibt. Aber nichtsdestotrotz fällt es derzeit auf fruchtbaren Boden, und mir können Sie es glauben, mal in jeder Veranstaltung, wer ich bin, breche ich eine Lanze für die Ukrainer, Ukrainerinnen, die da kämpfen. Und ich komme dann im individuellen Gespräch auch durch, und indem ich zum Beispiel sage, also ihr wisst ganz genau, wie das unter sowjetischer oder russischer Führung war. Wer will das, wollt ihr wirklich in Moskau sie auch leben? Und manchmal entsetzt es mich auch, was für eine, mit einer welcher Nonchalance darüber drüber hinweggegangen wird und übelste Theorien oder Zusammenschmiss der Nationen gemacht werden. Nur Hauptsache, wir sind nicht betroffen und die Heizung ist schön warm und es kostet wenig. Also das ist in Teilen dann auch schon eklar. Vielleicht ist das nicht nur im Osten so, sondern überall. Aber wenn mir das begegnet, dann ist bei mir auch Schluss.
Sie haben aber gerade eben ja beklagt, dass sich vor allen Dingen die schrillsten Stimmen durchsetzen, dass es so einen Herdentrieb gibt, wo man offenbar einer großen oder einer Meinung hinterherläuft. Jetzt machen Sie das ja auch nicht seit gestern, sondern Sie machen das schon ziemlich lange. Haben die Journalisten dann heute keinen Mumm mehr, wenn sie alle in die gleiche Richtung laufen? Oder ist das nicht etwas, was wir seit 20 Jahren beklagen?
Es wird zunehmend schlimmer, dadurch, dass es weniger Zeit für Recherche auch gibt. Und ich glaube auch, also einfach weil die Redaktionen ausgedünnt wurden, zumindest in Printmedien. Und weil sie immer stärker auch auf die auf den Online-Bereich gucken müssen und was gut klickt und nicht, was im Zweifel lange gut recherchiert ist. Ich habe das, also ist ja kaum noch jemand mal auf Twitter, aber als ich das so viele Kollegen von Ihnen da auch verfolgt habe und verfolgen konnte, wie sie quasi gedacht haben und beim Denken zusehen konnte und dann auch den Aktivismus da durchgespürt habe, da habe ich mir gedacht, das ist nicht klug, keine gute Entwicklung. Aber das ist nur eine Nebenbeobachtung bei mir. Ganz grundsätzlich, glaube ich, in der Außenpolitik ist es einfach so, das ist ein begrenztes Feld. Das machen wenige Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen, das machen nur wenige im politischen Bereich. Und die Berater, die es da quasi gibt, Wissenschaft, aber auch die DGAP etc., die kommen alle aus einem Stall, mehr oder weniger. Und das heißt also, ich meine, ich gehöre dem Zweifel auch an, aber es gibt dort eben kaum andersgläubig, oder sie sagen es nicht, oder nur differenziert nicht mehr anders. Ja? Und das merkt man dann in dieser, dann doch sehr stark.
Ja. Das eine ist ja die Seite, also was wir, in Anführungszeichen, die Journalisten schreiben, das andere ist ja, wie dringt man durch mit seiner Position? Laufen uns ja auch schon seit 20 Jahren regelmäßig in unterschiedlichen Stellen irgendwie von den Füßen lang angefangen, als ich in Erfurt gearbeitet habe. Und seit diesen 20 Jahren muss ich mir immer von der SPD anhören, immer als Argument, wir müssen unsere Position besser erklären, wir müssen besser durchdringen. Das war bei Hartz IV so, das war bei allen Eurokrisen so, das war bei Corona so, das ist jetzt auch wieder so. Warum gelingt es offenbar der Sozialdemokratischen Partei seit 20 Jahren nicht, mit ihren Positionen durchzudringen?
Ich halte das für eine Ausrede. Sagen Sie aber nicht, ich hätte Ihnen das vor 20 Jahren in Erfurt gesagt.
Die Ausrede nicht.
Die Gesellschaft hat sich einfach stark ausdifferenziert und auch die Kanäle, über die sich Menschen informieren, sind deutlich andere geworden. Einen ganz großen Teil sehe ich überhaupt nicht. Das ist alles, was in irgendwelchen, wo ich mich auch frage, wo kommen diese Weltverschwörungstheoretiker her? Wo kommen manche vollkommenen Fehlinformationen her, die mir, wenn ich einen Infostand mache, dreimal am Tag begegnen und dann weiß ich, irgendjemand hat so eine WhatsApp-Nachricht verschickt und es wird weiter geklickt, weil sie wütend macht und empört und ich weiß aber nicht, wo die Quelle ist. Also es hat sich da einfach sehr, sehr viel verändert und dann gehen wir mal zurück, Sie kennen Erfurt gut, nehmen Sie die, wir hatten früher drei Zeitungen in Thüringen, wir haben jetzt noch eine, wo das und die Schrift größer geworden ist und die Bilder auch. Und die journalistische Qualität einfach mangels Masse, weil viel weniger Kollegen da sind, auch. Das heißt, es gibt nicht mehr diesen einen Kommunikationskanal, über den sich die Meinung in Deutschland bildet. In Teilen, da wo es gar keinen Zugang mehr zu Zeitungen etc. gibt oder sie es auch nicht kaufen, ist es dann eben irgendeine subversive Nebenöffentlichkeit, die wir jedenfalls nicht erreichen. Und wie die SPD hat in manchen Gegenden vielleicht noch die Kraft an den Füßen, mit vielen Mitgliedern auch meinungsbestimmend zu sein, weil sie überall vertreten ist mit Mitgliedern. In Ostdeutschland sind wir das nicht. Da sind wir verschwindend gering und haben in Thüringen 3000 Mitglieder bei 2,2 Millionen Menschen. Wie wollen Sie da in den Vereinen drin sein und quasi das, was Sie als Weltsicht haben, auch mit vertreten? Das passiert einfach nicht. Und deswegen komme ich auch zu Ihrem Ausgangspunkt. Es ist einfach auch eine Frage von Verankerung und letztendlich auch von Weltsicht. Und wenn Sie jetzt BSW zum Beispiel nehmen mit einem, ich sag mal, umverteilungspolitisch eher sozialistisch, was die Außenpolitik betrifft, eher nationalistisch und dann noch ein bisschen fremdenfeindlich weniger, aber zumindest doch sehr migrationsskeptisch.
Zumindest Ressentiments werden
beladen
gepflegt.
Und, so. Ja. So, und und plus in der Außenpolitik eine große Schweiz, dann hätte ich Ihnen schon vor vielen Jahren sagen können, dass ein Großteil auch meiner vielleicht früheren Wähler so getickt hat. Und jetzt bekommen Sie ein sehr maßgeschneidertes Angebot dafür.
Wenn wir in dieser Lage sind, ich kann mich an manche Folge erinnern, in der Anja Meyer große Zweifel geäußert hat, ob es so etwas wie einen Ostbeauftragten eigentlich noch braucht. Jetzt darf sie als Betroffene das ja vor allen Dingen auch sagen. Ich würde mich da immer schwer zurückhalten. Aber ist das jetzt wieder so eine Stunde auch, wo Sie sagen, genau da brauchen wir jetzt jemanden wie mich in dem Fall, also Sie, der genau das artikuliert, was Sie gerade gemacht haben, den Westdeutschen nochmal deutlich zu machen, dass ein Viertel bis ein Fünftel ihres Landes anders denkt an manchen Stellen?
Naja, nicht nur. Es gibt ja auch noch viele Soziologen, denken Sie an den Mao und sein neues Buch, was ich sehr empfehle, die das auch sehr gut erklären. Manche verklären es auch oder nutzen es, um wiederum westdeutsche, anti-westdeutschen Ressentiments große Auflagen zu führen und anti-aufklärerisch gegenüber der eigenen Bevölkerung zu sein. Mich ermüdet das ehrlicherweise eher und ich habe gar nicht die Lust gehabt, aus diesem Grunde das zu machen, sondern weil ich die Region nach vorne bringen wollte und mich auch mehr um die ökonomischen, energiepolitischen Themen und nicht so sehr ums Händchen halten und Temperatur fühlen bei der Wählerschaft in Köln oder bei der in Berlin zu gucken. Ist eigentlich nicht meine Art und deswegen, aber ich versuche es zumindest zu erklären, wie sich Bilder zusammensetzen, ohne Betroffenheitsbeauftragte zu sein. Das ist gänzlich was anderes, als wo ich mich jedenfalls sehe.
Ja, aber Entschuldigung, dass ich nachfrage, aber Sie haben ja eigentlich Sie haben nicht wirklich ein Etat, außer vielleicht für Öffentlichkeitsarbeit. Sie haben eigentlich gar keine Durchgriffsrechte. Ich finde, es ist ein bisschen schwierig, wenn man mit dem Ostbeauftragten spricht und sagt, es braucht den Ostbeauftragten nicht. Das ist, fühlt sich wirklich nicht gut an, Herr Schneider. Aber ich frage mich immer, wozu, außer Networking, was ja dann doch auch Temperatur fühlen und Händchen halten. Ja? Also ich erinnere gerne mal an dieses Begegnungszentrum, was in Halle gebaut werden soll, wo man sich immer fragt, was nützt das? Ja, so, das sind so gut gemeinte, auch so ein bisschen Kopftätscheln. Habt ihr gut gemacht, das mit der friedlichen Revolution? Habt ihr gut hinter der Gardine gestanden? Ja, finde ich schwierig und paternalistisch. Und also Sie sehen schon, ich bin nicht gegen Sie, aber ich bin gegen dieses Ostbeauftragtenamt, weil ich auch das Gefühl habe gerade, wir hatten ja gerade ein Interview mit Katrin Göring-Eckardt, die ja aus Thüringen kommt auch, und die hat auch konstatiert, dass die Ostdeutschen sich eigentlich jetzt immer weniger für den Westen interessieren und sich dementsprechend auch immer weniger an ihm orientieren, ja, also dass die Werte sich auseinanderentwickeln. Und ich frage mich manchmal, sind wir einfach nur unterschiedliche Länder? Braucht es das wirklich? Also würde mich freuen, wenn Sie es mir widerlegen könnten. Das sollten Sie eigentlich auch können, Herr Schneider. Wie sieht's aus? Braucht es Sie oder braucht es Sie nicht? Sie haben ja auch gerade von so einer gewissen Müdigkeit gesprochen.
Ja, ich hatte eben schon so eine Frage in Dresden. Das ist die Frage, die ich aufs Leben liebe, weil sie mir noch nie gestellt worden ist. Und am kritischsten die Ostdeutschen selbst sind. Und das könnte ich verstehen, wenn das, was ich dort machen würde, irgendwie Kasperletheater wäre, Machtsimulation. Das ist es aber nicht, sondern ich kann Ihnen sagen, berate den Bundeskanzler in den entscheidenden Fragen zu Ostdeutschland und habe eine große Vetomacht, wenn es um Entscheidungen geht. Ich sage, es kommt so nicht, kommt das so auch nicht. Immer schwerer ist es, etwas aktiv hinzubekommen, aber auch das gelingt. Das ist eine Bevorzugung Ostdeutschlands, einfach über die Stabsstelle im Kanzleramt, auch in die anderen Ressorts einzugreifen und dann Dinge gängig zu machen. Einer allein entscheidet sowieso nie, sondern sie brauchen immer erstens eine kluge Idee und dann letztendlich auch mehrere, die sich dafür mit einsetzen. Aber das ist ja das, wie ich das ja auch interpretiere. Also zum einen kluge Entscheidungen nochmal zu treffen für die nächsten 40, 50 Jahre, strukturelle Fragen, Wasserstoffkernnetz, weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, aber es ist die ganz entscheidende Frage, wo läuft der Wasserstoff, die Wasserstoffleitung lang. Und das ist jetzt so, wie das gebaut ist, und da habe ich einen großen Einfluss drauf auf mich genommen. Es ist besser und dichter als im Westen. das sind die Vorteile, die sie haben, indem sie eben direkt im Kanzleramt sitzen. Aber ich interpretiere es überhaupt nicht so, dass jetzt da jemand ist, der irgendwie den Ostdeutschen Ostdeutschland erklärt, dass die Regierung das, was sie macht, gut meint, sondern ich mache das schon so, dass es möglichst gut und vielleicht auch klug ist. Und ab und zu erkläre ich dann auch nochmal, warum manchmal der Osten so tickt, wie er tickt. Aber das können auch gern andere machen. Darauf erhebe ich überhaupt keinen Anspruch. Und es würde mich würde es dann, vielleicht, wenn ich da nicht mehr da bin, vielleicht als Person oder Institution, vielleicht fehlt Ihnen ja dann etwas.
Sie haben das schon richtig verstanden, oder? Ich meine,
ja, na klar.
Natürlich. Also ich verstehe das. Es ist einfach dieses, das muss immer wieder erklärt werden. Sie selber stöhnen ja beim Erklären, ja. Also steht es grundsätzlich irgendwie doch immer wieder zur Debatte. Das muss ja auch.
Das möchte ja auch so sein. Ich arbeite ja jeden Tag dran, dass es das nicht mehr gibt. Und die nächste Bundesregierung muss für sich entscheiden, ob sie das noch für klug hält, ob sie das braucht, ob den Bevorzugung aus Deutschland brauchen oder nicht.
Weil Sie sagen, es geht auch gerade über Befindlichkeiten hinaus, sondern ganz konkrete Planung, da passt das Folgende dazu. Mir ist vor kurzem eben Henrik Wüst hier in Leipzig über den Weg gelaufen, also der Chef des Bundeslandes, in dem ich geboren wurde, in dem wichtige Teile meiner Familie leben und von dem ich eben weiß, dass es da vor allem im Ruhrgebiet, in Gelsenkirchen, in Herne teilweise viel, viel schlimmer und trostloser aussieht als in sehr vielen Städten Ostdeutschlands. Und deshalb habe ich ihn gleich mal gefragt. Henrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen im Wahlkreis Ost.
Vielen Dank.
Herr Wüst, wir haben viel mit Carsten Schneider über seinen Job als Ostbeauftragten gesprochen. Jetzt kommen Sie aus einem Bundesland, wo, ich will nicht sagen, an manchen Stellen der Lack ab ist. Aber wenn man über manche Straße fährt, über manche Brücke, die sehr bröckelt oder auch schon mal abgerissen werden muss, brauchen wir nicht eigentlich auch einen Westbeauftragten bei der Infrastruktur, so wie es in Nordrhein-Westfalen jetzt ist?
Ja, ich glaube, die Aufgabe des Ostbeauftragten ist ja auch nicht nur auf Infrastrukturthemen hinzuweisen, sondern das gesamte Spektrum abzubilden. Und ich glaube, dass wir die westliche Sicht auf die politischen Dinge nicht ausreichend artikuliert kriegen in Berlin, das ist, glaube ich, einfach nicht der Fall. Ich habe eher den Eindruck, dass es noch immer mal wieder ein starker Stimmen des Ostens in Berlin, in der Bundespolitik bedarf, wie Michael Kretschmer beispielsweise ist. Ich glaube, das ist noch nötiger.
Gleichwohl hörte man auch immer wieder aus dem Kreis der Bürgermeister, der Oberbürgermeister, insbesondere im Ruhrgebiet, wir zahlen hier x Millionen, die in den Osten gehen, dabei haben wir es hier viel, viel nötiger oder mindestens genauso nötig. Mir fallen da zig Städte ein, da wäre man hier im Osten sehr froh. Regelmäßig, wenn ich zu meinen Eltern fahre, komme ich von Hessen aus über die A44, da gibt es Streckenabschnitte, da denke ich, also da kann ich mich nicht an eine ostdeutsche Autobahn erinnern, die in dem Zustand ist. Also es gibt doch unglaublich viel zu tun im Westen auch.
Das ist absolut so. Unsere Infrastruktur ist entstanden im Nachkriegsdeutschland. Es ist viel gebaut worden in Stahlbeton, 60er, 70er Jahre. Der ist jetzt einfach an vielen Stellen auf und sanierungsbedürftig. Insofern ist da auch eine Menge zu tun. Ich habe Bahnmanager getroffen, die haben gesagt, wir brauchen einen Wiederaufbau West. Da habe ich ein bisschen geschluckt, aber es ist was dran. Es muss auch im Westen unglaublich viel investiert werden in Bahn, in Autobahn, auch in alle Arten von öffentlichen Gebäuden. Da hat man es hier teilweise einfach, weil die Infrastruktur neuer ist, noch besser. Es muss eine ganze Menge gemacht werden.
Sie haben im Vorfeld Ihres Besuches hier in Leipzig gesagt, Sie haben den Eindruck, viele im Westen kennen den Osten gar nicht. Sie haben sogar, glaube ich,
andersrum vielleicht genauso.
Ja? Das ist das, was ich meine. Mhm. Haben Sie den Eindruck, wenn Sie jetzt hier sind und sich diese prächtige Leipziger Innenstadt angucken oder Dresden oder andere Leuchttürme?
Ja, doch viele kleinere Städte, die ich gesehen habe, auch bei privaten Besuchen in Brandenburg und anderswo, einfach wunderschön geworden. Ja.
Haben Sie den Eindruck, dass den Ostdeutschen immer klar ist, wie bröckelig manchmal der Westen ist?
Nee, glaube ich nicht. Da ist vielleicht noch ein anderes Bild. Der Punkt Infrastruktur ist einer. Ich glaube, es gibt viele gute Gründe, sich mal zu überlegen, wie wir sind jetzt fast 35 Jahre nach dem Mauerfall. Ich glaube, da muss man sich einmal ehrlich machen und mal die Frage stellen, wie sehr haben wir eigentlich Gesellschaft zusammenführen können, wie weit sind Gesellschaften zusammengewachsen. Ergebnisse von Wahlen zeigen, dass da an einigen Stellen große Unterschiede sind. Andere Stellen sind wir sehr ähnlich. Wir haben immer wieder Strukturbrüche auch in Nordrhein-Westfalen gehabt. Ich war hier heute in Leipzig in der alten Baumwollspinnerei. Wir haben die Textilkrise bei uns im westlichen Münsterland, wo ich herkomme, auch gehabt in den 80er Jahren. Da sind wir als kleine Jungs regelmäßig dahin gefahren, wenn die Türme der Fabriken gesprengt wurden. Unsere Eltern hatten aber Sorgen, die in der Textilindustrie waren. Bei uns kamen die Brüche halt nicht, bei uns war es nicht ein großer Bruch nach dem Mauerfall, sondern immer wieder Strukturveränderungen, Strukturbrüche, Stahlkrise, Montankrise generell. Das eint uns also und auch ein Zielbild eint uns mit Sachsen, mit der Staatsregierung hier, auf Innovationen zu setzen, die Chancen neuer Technologien zu nutzen, auch für gut bezahlte neue Jobs. Und trotzdem gibt es auch viele Mentalitätsunterschiede. Ich glaube, die darf man auch nicht irgendwie wegreden und so tun, als gäbe es das alles nicht. Und ja, ich hab's auch klar gesagt, ich glaube, mancher Nordrhein-Westfalen kennt sich auf Mallorca besser aus als in den Ländern, die nach der Wiedervereinigung dazugekommen sind. Das ist so. Man kann die Leute auch nicht zwingen, irgendwo hinzufahren, nur mal überlegen, was könnte ein Weg sein, auch die innere Einheit noch besser zu vollziehen. Ich finde, ist eine Debatte einfach wert, ob es dann Schüleraustausch sind, ob man versucht, junge Leute zusammen dazu zu kriegen, Sport zu machen, Musik oder gemeinsame Jugendcamp, Zeltlager zu machen. Ich bin für alle guten Ideen offen. Ich glaube, man muss das Thema nur, glaube ich, einmal anpacken.
Was macht Ihnen Hoffnung, dass das jetzt nach 35 Jahren dann gelingt?
Die Hoffnung macht mir, dass man einfach sieht, dass zu tun ist. Und wenn es Menschen guten Willens gibt, die sagen, stimmt, da ist eine Aufgabe und die packen wir an, dann ist Hoffnung.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Soweit Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Carsten Schneider, was hält denn der Ostbeauftragte von dieser Analyse aus dem ganz tiefen Westen?
Also auf diesen Kaffeefahrtenaustausch will ich nicht eingehen. Das muss das Interesse da sein. Die Infrastruktur, da zitiere ich mal Clemens Mayer, Leipziger Autor, der gesagt hat, wäre gut, wenn ein paar mehr noch aus dem Westen und Osten kämen und auch die stärken würden, die hier für eine plural weltoffene Gesellschaft stehen. Die gibt es nämlich und die muss man auch mal ein bisschen stärken. Auf der anderen Seite wäre es auch gut, wenn viele Ostdeutsche mal nach Gelsenkirchen fahren würden, wie die englischen Fans, und sich die Stadt angucken. Um mit einem aufzuräumen, es gibt keine Ostförderung mehr. Gelsenkirchen ist genauso in der Förderung für Infrastrukturmaßnahmen oder Wirtschaftsfördermaßnahmen wie auch Ostdeutschland, weil wir seit 2020 ein gesamtdeutsches Fördersystem haben. Das richtet sich nach Arbeitslosigkeit, nach BIP und nach anderen Kriterien. Und es gab auch nie Überweisung der Kommunen von NRW an Ostdeutschland. Das war ein Thema des kommunalen Finanzausgleichs in NRW, dass der damalige Finanzminister Schleuser einfach Ostsoli genannt hat und hat dem Kommunen Geld weggenommen und hat es der Landeskasse gegeben.
Ein Sozialdemokrat wohlgemerkt.
Absolut. Und das hat es in anderen Ländern nicht gegeben. Und das ist eine Frage der inneren Ordnung Nordrhein-Westfalens, das ja als Land, ich weiß gar nicht, woher Pieper, wo kommen Sie ursprünglich her?
Aus Westfalen,
ja. Sehr unterschiedlich, also zwischen Ruhrgebiet und Rheinland, Ostwestfalen, riesige Unterschiede, mentale, aber auch wirtschaftliche, Boomregion und Region im Umbruch. Und da läuft der Ausgleich, müsste innersolidarisch intern laufen. Dafür gibt es einen kommunalen Finanzausgleich und nicht zwischen den Ländern. Und leider war das Land NRW, was darauf hingewirkt hat, dass wir 2017 einen neuen Länderfinanzausgleich machen mussten, den es nämlich gar nicht mehr, den alten nicht mehr gibt, dann nur damit NRW ein Geberland blieb. Ich meine, dass das Land schon sehr lang, bestenfalls so in der Mitte auf der Kippe stand und immer schon stärkere Unterstützung auch gebraucht hätte, aber aus einem inneren Stolz heraus bloß nicht ein Nehmerland sein wollte und deswegen wir den ganzen Länderfinanzausgleich drehen mussten, weil das Land so wichtig ist, politisch wichtig ist, wie Sie auch wissen. Und da rührt so ein bisschen das Unverständnis her. Wenn Sie, wie Hendrik Wüst, dann durch die ostdeutsche Steppe, nein, ich meine Städte, laufen und in Leipzig sich die Mädlerpassagen alles angucken, dann ist ja nicht nur das Drumherum schön, sondern man muss auch ins Grundbuch gucken. Und kaum einem Leipziger gehört dort etwas, sondern die zahlen dort Miete. Und das macht den wesentlichen Unterschied zu Essen oder zu München oder anderen Regionen aus, weil die Eigentumsquote viel, viel niedriger ist. Und dann nützen einen die steuersubventionierten Wohnungen relativ wenig, wenn sie einem nicht gehören, sondern der Besitzer im Westen sitzt.
Sind wir dann jetzt an der Stelle, sind wir dann jetzt bei der Klage angekommen, die Westdeutschen besetzen mit ihren Netzwerken alles und die Ostdeutschen dringen nicht durch?
Nein, das ist eine Verteilungsfrage. Sie wissen, ich bin ja Sozialdemokrat. Ich bin starker Verfechter auch von Chancengleichheit und Gerechtigkeit. Und das beginnt beim Ausgangspunkt. Und wenn Sie nur, ich meine nur, ne, aber nur Ihr Einkommen über Ihre Arbeit haben, haben Sie in Deutschland erstens eine sehr hohe Steuer- und Abgabenbelastung im Gegensatz zu, wenn Sie Einkommen aus anderen Quellen tatsächlich auch noch mit haben oder einfach über Vermögen auch verfügen. Das macht das Leben sicherer. Und dort ist die Einheit unvollendet. In ganz, ganz vielen anderen Punkten ist sie ökonomisch vollendet, Sozialleistung vollendet. Löhne noch unterschiedlich, ja, aber stark anwachsend im Osten auch. Aber im Vermögensbereich haben wir bisher kein Instrument, das die ungleiche Verteilung, das ist nicht nur Ost und West, aber da ist es signifikant, es hat auch was mit in armen Verhältnissen aufgewachsen, es hat auch kaum eine Chance, da herauszukommen. Und das ist eine Frage, die ich zum Beispiel mit dem Vorschlag des Grunderbes auch eingebracht habe, die nicht nur eine Ostkomponente hat, sondern eine gesamtdeutsche.
Können Sie das noch mal kurz darlegen?
Ja, das heißt letztendlich, dass jeder mit dem 18. Lebensjahr tatsächlich die Freiheit bekommt, mit 20.000 Euro als Grunderbe etwas gleicher zu sein. Das ist lange nicht gleich mit dem Rest der Gesellschaft, wo wir eine sehr unterschiedliche große Verteilung haben. Also, und für das Ganze würde ich gern finanzieren über eine deutlich höhere Erbschaftsbesteuerung im oberen 10%, bei denen fragt auch keiner, was die sonst mit dem ganzen Geld für Blödsinn machen, um zum Beispiel sich einfach mit 18 oder 19 den Führerschein leisten zu können, der für ganz, ganz viele mittlerweile eine Eintrittsbarriere ist, die sie nicht mehr überspringen können, weil die Dinger über 3.500 Euro kosten.
Kann ich alles nachvollziehen hier als Westdeutscher in der Runde, als jemand, dessen Eltern beide Volksschulabschluss haben, also da war auch nichts zu Hause da. Ich frage mich nur, wie Sie auf diese 20.000 Euro ausgerechnet kommen, weil mir ist schon klar, dass man, also wenn man die wirkliche Chancengleichheit zwischen Ost und West, wie Sie sie auch finanziell beschrieben haben, darstellen wollte, dann müssten das ja viel größere Summen sein. Das ist ja völlig illusorisch, sowas hin und her zu schieben. Das heißt, es wird ja bei den finanziellen Unterschieden zwischen Ost und West für lange Zeit bleiben. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Aber wie kommen Sie auf 20.000 Euro?
Das ist ein Vorschlag des DIW gewesen. Es gibt, wenn Sie Piketty nehmen, den französischen Ökonom, der sagt über 120.000 Euro, um das auszugleichen. Das ist, ich bin ja Sozialdemokrat und kein Sozialist. Ne? Wir fangen mal an mit dem Betrag. Und die Frage ist ja, treffen Sie Ihre Lebensentscheidung, was Sie studieren, ob Sie studieren oder ob Sie wie ich eine Bankausbildung, also eine Lehre machen, aus einem finanziellen Grund heraus oder treffen Sie ihn, weil Sie es so wollen. Und ich möchte gern, dass die Besten auch das Beste machen. Ich habe aus sozialen Gründen den Weg über eine Bankausbildung gemacht, was jetzt nicht das Verkehrteste war. Aber ich wollte einfach ein Stück Sicherheit haben. Und ich glaube, dass viele, bevor sie sich überlegen, ob sie zum Beispiel einen Gymnasialabschluss machen oder ob sie eben 10. Klasse machen, ob sie etwas lernen, was sie, also eine Ausbildung, was vielleicht in der Ausbildungsvergütung nicht so hoch ist, aber was sie richtig gut können und was ihnen Freude macht, dass diese Freiheit der Entscheidung nicht nur denen zugute steht, die das Glück haben, in ein Elternhaus hineingeboren zu werden, dass ich das leisten kann, sondern ich möchte, dass es zumindest ein bisschen gleicher wird. Das trifft nicht nur oft Ost und West zu, denken Sie an die ganzen Kinder mit Migrationshintergrund, da ist auch nicht viel da. Das ist ein Thema der Gerechtigkeit in Deutschland und ob man in diesem Land, das schon ein sehr fortschrittliches und faires ist, aber ob das nicht noch ein Ticken stärker gehen könnte. Und ich meine ja.
Sie haben noch ein gutes Jahr bis zur Bundestagswahl und Anja Meyer hat es ja eben schon mal angesprochen, wie die meisten Menschen zu dieser Bundesregierung stehen, dass zwei Drittel bei einer Europawahl erstmal Denkzettel verteilen wollen, weil sie es nicht mehr aushalten. Wann kehrt bei der Ampel endlich Ruhe ein?
Tja, mir wird es reichen, wenn wir Beschlüsse, die gefasst werden, gemeinsam vertreten. Das ist so ein bisschen der Minimalanspruch. Die SPD beteiligt sich so gut wie nicht daran, dass dem nicht so ist. Aber andere finden halt immer noch irgendwas. Also das sage ich Ihnen ganz offen, das ärgert mich auch sehr. Und es hat zum Verdruss beigetragen. Und ich bin nur wirklich, glaube ich, von den Kollegen am Kabinett, der am meisten unterwegs ist und mit wahrscheinlich am meisten mit ganz normalen Leuten auch immer zu ins Gespräch kommt, weil bei mir nicht alle so durchgetaktet und nur die High-Level-Leute immer zu da stehen, sondern ich mir auch die Freiheit nehme, da einfach mal ein paar verrückte Sachen zu machen. Das waren also nicht die Einzelentscheidungen, die wir getroffen haben in der Regierung, die zu dem Unmut geführt haben, sondern ich glaube, der Stil und das Nichtklarseins, wo hin und her und auch ein bisschen das nicht gewollten. Und das ist bitter, das ist wirklich bitter. Andersrum wäre es schlimmer, wenn man eine tolle Performance abliefert, aber den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, ne?
Naja, das Problem ist doch, dass wir am Ende dieses Sommers wird in 3 ostdeutschen Bundesländern gewählt. Wir haben schon so einen ersten Hinweis durch die Europawahl bekommen. Und durch dieses ständige Gezerre in Berlin, das ja auch medial befeuert, aber auch bespielt wird, gibt es, also ich habe immer das Gefühl, die Themen aus den Ländern, ja, also das, was die Leute in ihrem echten Leben jeden Tag irgendwie betrifft, die gehen darin total unter. Also die Parteien in den Ländern kommen gar nicht dazu, mal darüber zu sprechen, was sie da konkret tun oder geleistet haben in den letzten Jahren, sondern es geht immer nur Richtung Berlin. Und ich finde das wirklich auch frustrierend. Also wir haben jetzt ja sehr bald die Haushaltsdebatte, also Haushaltsdebatte ist Quatsch, es soll diesen
Entscheidung.
Gesetzentwurf geben. Mhm. Genau, eine Entscheidung soll getroffen werden. Und da muss man einfach sagen, also ich habe mich jetzt auch so ein bisschen umgehört zu dem Thema. Ich find Haushalt immer ganz schwierig, weil so super komplexes Thema und so. Aber mir hat jemand gesagt, zugegeben aus der Opposition, aber er hat gesagt, das ist ein Thema, was ein Kanzler, der ist ja von der SPD, nicht einfach so einem Minister überlassen kann. Also da muss er es schaffen, sozusagen auch seine, also Richtlinienkompetenz ist ja immer so die letzte Waffe, ja. Also, aber er muss die Führung übernehmen. Es kann nicht sein, dass das parteipolitisch verhandelt wird in einer Koalition. Und da hat er recht, auch wenn er, wie gesagt, Opposition ist und da ist immer gut reden. Aber ich vermisse das auch total. Also ich habe das Gefühl, dass Ihr Kanzler das zu stark laufen lässt. Im Moment gibt es ja diese engmaschigen Gespräche jetzt, aber es ist ja auch kurz vor Ultimo. Die Sache ist in der Grütze jetzt, ja. Und ich finde das wirklich anstrengend für die Bürgerinnen und Bürger, auch für die Wahlen, wie gesagt, in den Ländern. Also würden Sie sich das nicht auch mal wünschen, dass irgendwie Leute von den Parteien in den Ländern auch mal sagen können, worum es ihnen geht, statt immer diese Abwehrgefechte führen zu müssen?
Das wäre sehr gut. Wäre auch gut, wenn die dann auch ihre Aufgaben gut machen. Also Bildungsbereich zum Beispiel, wo ich viel Luft nach oben sehe. Aber ich muss Ihnen widersprechen, wenn mal der Bundeskanzler macht zurzeit Außenpolitik und dann macht er Haushalt. Da findet jede Woche 2-3 Gespräche.
Ja, Gespräche.
Mhm. Und das ist ja nichts weiter als der Bundeskanzler sitzt dort mit dem Finanzminister und dem Vizekanzler Habeck. Und also mehr Intensität geht nicht. Ich kenne auch keine andere Regierung. Das ist jetzt der 26. Haushalt, den ich beobachte in der Entstehung und jetzt auch mitmache.
Ein Wahnsinn, 26 Haushalte.
Das hat es noch nie gegeben, sonst hat der Finanzminister das immer allein in Beistuhlgesprächen gemacht. Jetzt ist das sofort politisch auf Ebene Kanzler gewesen, auch im letzten Jahr. Deswegen, das ist, also wenn Ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen, er macht das. Die öffentliche, öffentliche Debatte dazu gibt es natürlich nicht, weil wir sind mitten in der Meinungsbildung, ne? Und es geht hin und her und bin ab und zu mal gefragt auch. Mhm. Und das wird sicherlich erst im Juli zum Termin entschieden. Aber dann wird es auch entschieden und dann muss auch, dann werden wir das im Kabinett haben und dann muss es danach aber eben auch vertreten werden. Das Parlament wird immer Änderungen machen, aber das passiert aber grundsätzlich nochmal auf Ihren Ausgangspunkt zurück. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn es nicht immer nur um Abstrafungen gegen Berlin, sondern Zukunft Sachsens oder Thürings geht.
Aber wir sind doch in der ein bisschen paradoxen Situation. Der Ostdeutsche ist für Demokratie auf die Straße gegangen. Demokratie bedeutet Streit. Was wir aus allen Untersuchungen wissen, der Ostdeutsche möchte aber eigentlich gar keinen Streit, sondern er möchte, dass die großen Partner zusammenarbeiten und das Land geschlossen durch die Krisen führen. Wie lösen wir denn dieses Paradox auf?
Naja, ich versuche es, indem ich mich genau diesem, nicht Phänomen, sondern der Grundeinstellung, dass man jetzt die Leute nicht jeden Tag mit einer neuen Nachricht behelligt, die noch nicht entschieden ist, sondern die vielleicht eine Meinungsgründung ist, zurückhalte, sondern dann, wenn was entschieden ist, das auch vertrete und kommuniziere. Aber Ihre Beobachtung ist schon richtig. Ich glaube schon, dass dann grundsätzlich ich weiß, ich habe noch nie Bedürfnis, das würde ich so nicht sagen, aber dass politischer Streit manchmal eben, die sollen sich mal einigen, interpretiert wird. Und das widerspricht allerdings wiederum dem doch sehr mannigfaltigen Parteienspektrum, das gewählt wird, denn das ist so bunt wie ein Strauß Blumen und auch so breit, sodass sie kaum noch eine wirklich erkennbar führende Kraft haben. Das ist ja auch bei den Kommunalwahlen in Teilen so gewesen. 15, manchmal 20%. In manchen Regionen haben sie auch mal Ausreißer nach oben, dann sind es auch mal über 30 für einen, aber das sind eher Einzelereignisse.
Zum Schluss, in einem Jahr wählen wir also alle wieder den Bund. Die SPD startet von 14% aus, das war das Ergebnis bei der Europawahl, ist also eher unwahrscheinlich, dass sie bei einer absoluten Mehrheit landen werden. Können Sie mir einen Grund sagen, warum ich mich auf diese Konstellation nochmal freuen sollte?
Auf die Ampel?
Ja.
Also die von den Ergebnissen her war sie gut. Und die SPD,
es dann so zerreden, Herr Schneider? Ich meine, wenn wir beide jetzt hier auf die Straße gehen würden und fragen würden, welche guten Sachen hat die Ampel gebracht, dann fällt vielleicht manchen noch das Deutschland-Ticket ein.
Ja, Mindestlohnerhöhung, Verdoppelung, Wohngeld, Energiekrise gemanagt. Mir fiel schon ein bisschen was ein. Und vor allen Dingen auch Erneuerbare wieder richtig auf Druck gebracht. Aber das ist der Ruf erst ruiniert. Das führe ich jetzt nicht weiter aus, aber es ist schwer, das wieder zurückzubringen. Und das muss dann die Parteispitze entscheiden. Und da kannst du, ob sie mit einer Koalitionsaussage reingehen in die Koalition, ja oder nein, und in die Wahl. Aber ich glaube, die SPD wird vor allen Dingen für sich kämpfen als Sozialdemokratie. Weniger als Koalition, weil die Option danach muss man ja im Zweifel ja auch immer noch in der Hinterhand haben.
Das heißt, Sie lassen sich alles offen?
Das weiß ich nicht. Dann müssen Sie bitte Lars Klingbeil und Frau Esken fragen. Ich habe auch das letzte Mal keine Koalitionsaussage oder sowas gemacht, wenn mich jemand gefragt hat, sondern ich kämpfe für eine starke Sozialdemokratie. Und Kanzler Scholz und die Grundpunkte, die vier, die wir auf den Plakaten haben, die kommen. So war das dann auch. Und ich habe keine Beschwerden dazu gehabt.
Also alles super.
Nee, aber ja, wir treten ja nicht. Nein, die SPD ist ja keine Bindestrichpartei, die sich auch nicht. Es gibt große Fans von Rot-Rot-Grün, es gibt große Fans oder weniger große Fans von der Großen Koalition, die mittlerweile dann doch wieder mehr geworden sind, nachdem sie erlebt haben, wie es auch anders sein kann. Keine Koalition macht Spaß und manchmal ist das sogar, weil sie da sagt, Herr Pieper, auch mit einer absoluten Mehrheit nicht nur spaßig. Mehr wird Parteien gewählt und keine Koalition.
Carsten Schneider ist so bescheiden, Staatsminister im Bundeskanzleramt, Ostbeauftragter der Bundesregierung. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und danke an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus. Danke, Anja.
Danke für das tolle Gespräch. Vielen Dank.
So, wir gehen jetzt erstmal 4 Wochen in die Sommerpause. Zum Auftanken sind Ende Juli wieder da, um mit frischer Kraft in den Countdown zu den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg zu gehen. Unser Podcast Wahlkreis Ost finden Sie bei mdr.de, überall, wo Sie Podcasts finden und natürlich auch in der ARD Audiothek. Und da finden Sie jetzt jeden Morgen um 6 noch was ganz Besonderes, nämlich dieses hier.
Die CDU hat auf ihrem Parteitag in Berlin ein neues Grundsatzprogramm beschlossen. Es enthält unter anderem eine strengere Haltung zur Migration.
Im vergangenen Jahr haben so viele Menschen wie noch nie auf Campingplätzen in Deutschland übernachtet.
Der Internationale Währungsfonds hat erneut die Wachstumserwartungen für Deutschland gesenkt.
Ja, wenn ich so die Nachrichten höre, dann frage ich mich immer, was hat das alles mit mir zu tun?
Genau das wollen wir für euch klären.
Und zwar jeden Morgen, da nämlich liefern wir euch die Infos für den Tag.
Ich bin Nina Häuser und blicke aus Nordrhein-Westfalen auf die Nachrichten.
Und ich bin Lars Sänger, Journalist in und aus Thüringen.
In 15 Minuten hört ihr Themen, die im Alltag wichtig sind, mit Beispielen aus ganz Deutschland.
Wie sicher leben wir in Deutschland? Am Monatsende immer im Minus. Warum ist vieles so teuer geworden? Sind E-Autos wirklich die Zukunft? Wie kriegen wir das mit der Bildung besser hin?
Wir liefern euch die Antworten.
Wir sind immer zu zweit an verschiedenen Orten in Deutschland, um aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Infos für den Tag zu schauen.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Uns gibt's montags bis freitags ab 6 Uhr in der ARD-Audiothek, aber auch da, wo ihr uns jetzt auch hört.
Schönen Sommer, bis dahin. Tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.